Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Hallo Lieblingseltern, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind Nina und Sarah und freuen uns darauf, euch auch in dieser Woche mit einem spannenden Thema zu unterhalten. Heute soll es um Lieblingskinder gehen. Als Eltern ist unser Anspruch und oft auch die Erwartung, unsere Kinder gleich zu lieben und auch gleich zu behandeln. Im Alltag stellen wir dann fest, dass es gar nicht so einfach und vielleicht auch gar nicht ratsam ist. In dieser Folge wollen wir klären, ob sich die Liebe zu jedem Kind gleich anfühlen muss, ab wann wir von einem Lieblingskind sprechen und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen können. Wir betrachten, wie sich das im Alltag zeigen kann und worauf du ganz konkret im Umgang mit deinen Kindern achten kannst. Liebe Nina, dann lass uns doch erstmal klären, wie das eigentlich mit der Liebe und der Nähe zu unseren Kindern aussieht.
Hallo Lieblingseltern, schön, dass ihr uns jetzt wieder mal beide zuhören könnt. Ich glaube, mit so einem Thema hat man echt ein totales Tabuthema fast angesprochen, weil zu überlegen, habe ich eigentlich ein Lieblingskind, lässt Eltern irgendwie so eine kleine Schockatmung oder so eine kleine Schnappatmung irgendwie kriegen, weil es ja so eine Erwartung gibt, die ja super verständlich ist, dass wir natürlich beide Kinder gleich lieben und gleich behandeln wollen. So, das ist das, was wir viel selber sagen von uns und was wir erwarten und wo wir auch denken, dass das von uns erwartet wird. Und ob das tatsächlich so ist, wenn man mal wirklich sich selber genau überlegt, wie sind so meine Gefühle zu meinem Kind und vielleicht mal Freundinnen fragt oder PartnerInnen fragt, dann ist das Ergebnis oft, dass das nicht immer gleich ist und dass es auch nicht von Anfang an gleich war, das Gefühl zum eigenen Kind, wenn man da guckt, zum ersten Kind, das geboren wurde oder zum zweiten Kind, das fühlt sich anders an. So, und das ist, glaube ich, kann ja jetzt jede von euch mal so überlegen, wie das für euch so ist. Die meisten geben nach ein bisschen Zögern und ein bisschen Nachdenken tatsächlich an, dass sie schon unterschiedliche, ohne das zu werten, erstmal unterschiedliche Gefühle zu jedem Kind haben. Und da gibt's auch, wir haben so ein bisschen mal in die Forschung geguckt und haben eine amerikanische Studie gefunden. Da wurden 384 Paare befragt, also 384 Eltern wurden befragt, ob sie ein Lieblingskind haben, ob sie das so behaupten können. Und Ende und Fazit war, dass 65% der Mütter und 70% der Väter dann angaben, dass das tatsächlich der Fall sei. So, und das finde ich, klingt erstmal erschreckend, ne? So, als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, voll viel. Eigentlich hat mich das aber nicht verwundert, weil so eine temporärere, größere Nähe zu einem Kind, glaube ich, gar nichts Verwunderliches ist. Oder wie siehst du das, Sarah?
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich finde, das macht ja den Unterschied. Es ist ja immer so in den unterschiedlichen Lebensphasen, dass uns vielleicht ein Kind gerade emotional ein bisschen näher steht als das andere und dann wechselt das wieder. Das hat ja auch was damit zu tun, in welchen Entwicklungsphasen braucht welches Kind vielleicht auch was oder welche Entwicklungsphasen fallen mir vielleicht auch leichter als andere, die zu begleiten. Das ist ja auch immer noch mal so ein Thema. Deswegen finde ich auch so dieser temporäre Wechsel, dass man sich mal näher steht und dann wieder ein bisschen mehr Abstand reinkommt, dass das so fließend ist, würde ich auch erstmal sagen, ist etwas total Natürliches. Und unsere Kinder, also wenn ihr jetzt schon mehrere Kinder habt, könnt ihr das ja auch mal für euch reflektieren. Unsere Kinder sind ja auch total unterschiedlich. Das heißt, ich liebe ja unterschiedliche Eigenschaften an diesen Kindern. Ich sehe unterschiedliche Dinge, die sie ausmachen, die ich toll an ihnen finde. Und alleine das ist ja auch schon keine Gleichbehandlung mehr in dem Sinne. Also von daher würde ich auch sagen, dieses temporäre auf jeden Fall ist etwas, was einfach auch zum Elternsein dazugehört und was wir uns auch eingestehen dürfen, dass das so ist.
Ich glaube, genau, da hast du recht, dass wir uns mal eine gewisse Zeit, vielleicht auch nur gerade mal eine Stunde oder mal einen Tag einem Kind ein wenig näher fühlen oder einfach, ich weiß es gar nicht mehr, ob ich es so zusammenbekomme, aber ich habe mal von dem Vater gehört, das ist so ein bisschen mit einem Kind, da flutscht es einfach. So, da ist es einfach wirklich leicht, da ist irgendwie, da gibt es wenig Widerstand, da ist der Alltag mit diesem einen Kind gerade wirklich einfach. Da gibt es nichts, wo wir aneinander haken. Und es gibt dann mit einem anderen Kind möglicherweise, wenn ein Kind gerade in einer Trotzphase ist oder in der Autonomiephase und von einem Wutanfall in den nächsten brettert. Da können wir ja nun wirklich nicht behaupten, dass das so ein bisschen flutscht und dass das einfach ist. Und das ist dann eine sehr anstrengende Zeit. Und dann bei sich zu merken, oh ja, ich habe eigentlich echt gerade viel mehr Lust, mit dem Kind zu spielen oder Zeit mit diesem Kind zu verbringen. Oder ich bin vielleicht auch ein bisschen nachgiebiger bei dem Kind, wo es gerade einfach gut läuft. So, das finde ich, ist etwas, was alle Eltern kennen und was auch sehr, sehr nachvollziehbar ist.
Total. Und ich finde, da kommen wir dann ja auch so ein Stück weit dahin zu gucken, was gibt es eigentlich vielleicht auch schon so für strukturelle Bedingungen, die dazu führen, dass es eine Ungleichbehandlung gibt oder dass wir nicht unsere Kinder exakt gleich behandeln können. Das zeigt sich ja an ganz vielen Punkten. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich 2, 3, 4, 5 Kinder habe, muss ich viel mehr Bedürfnisse abwägen und Entscheidungen auch treffen, welches Bedürfnis jetzt Vorrang hat und als erstes erfüllt wird. Und natürlich kann das passieren, wenn das dann häufig das zweite Kind ist, dass sich dann das erste und das dritte Kind vielleicht ein Stück zurückgesetzt fühlen. So, das sollte sich dann aber irgendwann wieder drehen. Wir haben, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr die gehört habt, die Folge zur Geschwisterreihenfolge, haben wir ja auch darüber geredet, wenn wir ein Kind haben und dann kommt ein zweites Kind dazu, passiert ja auch nochmal ganz viel, da verändert sich ganz viel, da kommt ein Baby in die Familie, ich bin auf einmal das große Kind, das heißt, der Fokus meiner Eltern ist ja ganz viel erstmal auf dem Neugeborenen, da geht ganz viel Energie rein, da geht ganz viel Liebe, ganz viel Begleitung rein, da fühle ich mich vielleicht zurückgesetzt. Das hat ja wirklich ganz viele Aspekte, so diese strukturellen Bedingungen, die da auch mit reinspielen. Wie viel Kapazitäten haben wir überhaupt für Begleitung? Wie sind wir vielleicht auch finanziell aufgestellt? Wie viel müssen die Eltern arbeiten? Wie viel können sie zu Hause sein? Wo können Eltern fördern? Wo können Eltern hingucken? Wo sind vielleicht keine Kapazitäten? Das ist ja ein Riesenfeld, was da auch noch sozusagen unsichtbar mit eine Rolle spielt. Oder was würdest du sagen?
Absolut. Also strukturelle Bedingungen spielen bestimmt eine große Rolle und auch ganz persönliche und individuelle. Ich habe so gerade darüber nachgedacht, wenn die Kinder im zweiten, dritten Lebensjahr sind und wenn wirklich anfängt, plötzlich Wut eine Rolle zu spielen. Und ich jetzt plötzlich mein Kind sehe, wie da regelmäßig Wut Ausbrüche den Tag bestimmen, so. Und dann kann ich als Mensch, als Mutter da entweder gut mit umgehen, wenn ich das kenne, oder wenn ich ein Mensch bin, die das gar nicht kennt und die selbst auch mit Wut eigentlich gar nichts zu tun haben möchte. Also wir wissen, dass das nicht der Fall ist, aber wenn ich selber ein Mensch bin, die Wut nicht zeigt, nicht zeigen darf und das als Kind auch nie durfte und dann sehe ich plötzlich mein Kind da vor Wut schäumen, dann macht das was. So, und dann kann das dazu führen, dass ich mein Kind gerade einfach nicht so gerne nah um mich habe. Ich will das gar nicht Ablehnung nennen, aber dass dann vielleicht so die Sympathie zu dem möglicherweise jüngeren Kind geht, wo es gerade so ein bisschen ist wie Tango tanzen mit dem Kind, wo es wirklich nett ist. So, das ist sehr, sehr verständlich und das sind dann persönliche Voraussetzungen, die ich als Mutter oder Vater gerade mitbringe, wenn ich auf die entwickelnde Persönlichkeit meines Kindes stoße.
Ja, und ich finde, das sind ja auch so Sachen, die ich vielleicht aus meiner eigenen Erziehung mitbekommen habe. Bestimmte Werte, bestimmte Normen, bestimmte Regeln, wie Dinge zu funktionieren haben. Und finde ich auch nochmal, so, wenn ich da ein Kind habe, wenn ich vielleicht gelernt habe, wir sagen immer Bitte und Danke und wir fragen ganz freundlich. Und ich habe ein Kind, das gut hinbekommt und ich habe ein zweites Kind, ist das vielleicht doch eher in einem trotzigen, sehr stark durchsetzenden Ton sagt, im Rahmen, in dem sie das natürlich im jungen Alter können, dann bin ich vielleicht auch dazu geneigt, dem Kind, das eher meinen Werten und Vorstellungen da entspricht, viel eher zuzustimmen, viel eher auch Sachen zu erlauben, Sachen zuzulassen, da vielleicht auch ein bisschen wohlwollender drauf zu gucken, als bei dem anderen Kind. Und ich finde, das ist ja, also da merkt man ja, wie komplex das ist. Das, was du gesagt hast, so einmal diese persönlichen Themen, dann alles, was aus meiner eigenen Erziehung dazukommt, plus die strukturellen Bedingungen. Das heißt, das ist ja eine Wahnsinnsmischung, die wir da irgendwie mitbringen, wenn wir gucken, wie gehen wir eigentlich mit unseren Kindern um.
Mir fallen jetzt total viele Sachen ein, die echt wirklich alltäglich in jeden Familienalltag passen, wo ihr das sicherlich bei euch beobachtet, dass da mal die Beziehung zu einem Kind ein bisschen schwieriger ist. Und das, was ich voll wichtig finde, ist zu wissen, dass das nicht per se, und ich glaube, da kommt dann so diese Erwartung, die wir an uns selber haben, und dass wir vielleicht erschrecken, wenn wir merken, eigentlich habe ich gar nicht so richtig Lust, jetzt mit dem Kind zum Einkaufen zu fahren. Ich würde ganz gerne das Kind eigentlich bei der Oma lassen und nicht mit dem Kind zum Einkaufen fahren, wenn euch das erschreckt. Dann finde ich ganz wichtig zu wissen, dass das nicht per se die kindliche Entwicklung beeinflussen muss, wenn ihr mal so fühlt, sondern dass das Wichtige ist, das wahrzunehmen, wenn man jetzt mal überlegt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesem, wenn ich so ein Gefühl empfinde? Das darf da erstmal sein. So, und das, was wir aus der Forschung wissen, ist, dass es eigentlich nur 10%, das ist diese amerikanische Studie, die ich eben genannt habe, dass nur in etwa 10% der erforschten Familien oder dieser teilnehmenden Familien in den Studien, nur bei 10% waren diese Bevorzugung dauerhaft. So, dann wird ein Schuh draus, nicht? Das heißt, wenn ein Kind eine Entwicklung hat oder ein Familienleben lebt, wo wir wirklich von einer strukturellen Benachteiligung sprechen.
Und das ist ja auch etwas, was ja auch die Forschung zeigt, dass, wenn wir von diesen Lieblingskindern sprechen, also von einer dauerhaften Bevorzugung eines Kindes, dass das ja auch ganz häufig Kinder sind, die den Erwartungen von der Mutter oder dem Vater sehr stark entsprechen oder Ähnlichkeiten auch zum eigenen Charakter haben, ne? Das fand ich auch nochmal spannend. Das stand da auch in der einen Studie, dass da die Tendenz halt auch höher ist, das Kind dann dauerhaft zu bevorzugen.
Und man könnte ja meinen, boah, diese bevorzugten Kinder, die haben es dann auf jeden Fall besser. Und das stimmt für den Zeitpunkt der Kindheit so. Das heißt, da konnte man tatsächlich sehen, dass die so an Selbstbewusstsein sehr gewachsen sind, so, wenn sie festgestellt haben, dass es da eine Bevorzugung gibt im Vergleich zu den Geschwisterkindern. Gleichzeitig war die Beziehung zu den Geschwisterkindern auch sehr, sehr schwierig, sehr, sehr mit sehr vielen Konflikten behaftet. Und das fand ich das Spannende, dann geht es nämlich weiter. Man könnte ja denken, das ist eine super Voraussetzung für ein tolles Leben, und das ist es nämlich gar nicht. Das heißt, diese Kinder, die diese Sonderbehandlung in Familien, in diesen 10%, wo sie wirklich von einer dauerhaften Bevorzugung sprechen konnten, die fanden es ganz, ganz schwierig, dann über das Elternhaus hinaus, das heißt dann in Schule oder in andere Einrichtungen zu gehen und festzustellen, dass sie da diese Sonderbehandlung nämlich gar nicht haben. So, und dann hatten wir es da plötzlich mit einer Benachteiligung zu tun, weil das war schwierig für diese Kinder. Und dann wieder genau die andere Seite angeguckt, das heißt strukturell zu benachteiligt zu sein, ist ein großes Problem, wenn ich so aufwachse. Einige dieser Kinder haben aber auch das gezeigt, was wir so wirklich durchbeißen können nennen. Das heißt, die haben wirklich viel, viel mehr Widerstandsfähigkeit, Resilienz gezeigt und sind nicht zwangsläufig in das gefallen, was wir so als Persönlichkeitsmerkmal, dass sie viel Selbstzweifel haben oder mit Ängsten zu tun haben, Depressionen. Das sind alles Störungen, die daraus erwachsen können, aber nicht müssen. So, das fand ich auch noch ganz spannend.
Und natürlich auch nochmal der Einfluss auf die Geschwisterbeziehung, ne, bei so einer dauerhaften Ungleichbehandlung. Einfach auch, dass die Kinder, die dauerhaft bevorzugt worden sind, ja auch dann teilweise gesagt haben, sie haben ein schlechtes Gewissen ihren Geschwistern gegenüber gehabt, ne, dass es auch geschwisterintern zu Konflikten gekommen ist. Also das macht ja auch viel mit der Geschwisterdynamik. Auch darauf hat es ja dann im kindlichen Alter auch einfach nochmal Auswirkungen und teilweise ja dann auch bis ins Erwachsensein hinein. Aber was würdest du sagen, Nina, wo zeigt sich das vielleicht im Alltag noch mal ganz deutlich, und was können wir dann als Eltern tun, wenn wir merken, oh, jetzt da bevorzuge ich irgendwie gerade ein Kind mehr als das andere?
Ich glaube, dass der, also man könnte sich ja jetzt fragen, ist jetzt die Lösung, dass wir uns auf jeden Fall, dass wir alles als Eltern, alles daran setzen, dass wir unsere Kinder möglichst gleich behandeln, möglichst gleichwertig behandeln, so, denen die gleichen Geschenke schenken, die gleiche Kinderzimmerausrüstung, das gleiche Geld in Kleidung investieren.
Viel Zeit am Tag mit jedem Kind alleine spielen.
Genau, genau. Und da habe ich eine ganz tolle Unterscheidung gefunden, die mir echt richtig gut gefallen hat. Das heißt, das ist so ein richtig schönes Wissenschaftlerdeutsch. Die haben nämlich von Verteilungsgerechtigkeit und von Verfahrensgerechtigkeit gesprochen. Ah. So, das heißt, das ist voll super. Damit ist alles gesagt, ne? Da musst du gar nicht.
Nee, brauchst du gar nichts mehr zu sagen.
Bombs. So. Und zu gucken, Verteilungsgerechtigkeit bedeutet ja eigentlich so, wer kriegt was, ne? So, hast du das Geschenk bekommen, musst du das auch bekommen. Hast du das gekriegt, neue Schuhe, brauchst du das auf jeden Fall auch. Und das ist ja das, wo Kinder immer als erstes irgendwie, glaube ich, hingucken, ne? Mein Bruder, meine Schwester hat das gekriegt. Wenn eure Kinder noch so klein sind, dann fängt das erst an, dass ihnen das möglicherweise wichtig ist. Aber wenn du fragst, wie kann das im Alltag aussehen, dann finde ich diese Verteilungsgerechtigkeit weniger wichtig als die Verfahrensgerechtigkeit, wenn man das mal so definiert, dass man sich anguckt, okay, ich versuche mit allen Kindern möglichst vergleichbar zu verfahren. Das heißt, das eine Kind braucht etwas, dann gebe ich das dem Kind und das andere muss dann halt warten und andersrum auch. Ja. So, das hat mir total gut gefallen, dass man sich das irgendwie so ein bisschen differenziert. Also, aber auch nochmal generell. Also, ich finde nicht, dass jedes Kind immer gleich behandelt werden sollte. Ich finde, jedes Kind, und dann wird es vielleicht wirklich ganz, ganz leicht zu merken, jedes Kind sollte das bekommen, was es braucht. So. Und möglicherweise braucht ein Kind manchmal weniger als das andere. Manchmal braucht es vielleicht weniger Aufmerksamkeit. So. Und dann mit Glück teilen sich die Kinder das ein bisschen auf. Also bei meinen Kindern kann ich das zu 100% sagen, wenn das eine Kind sehr, sehr, sehr anstrengend war und einfach gerade ganz viel Energie gebraucht hat, da war der andere meist so, der lief so schön sutsche nebenher. Und das war dann vielleicht 2 Tage später war das dann anders. So, ich weiß nicht, wie du das erlebst bei deinen Kindern, aber wir haben das immer so empfunden.
Ja, und ich finde auch so diese Idee, also ich finde das, was du gesagt hast, total richtig und so wichtig auch. Und auch nochmal so diesen Aspekt, wir müssen unsere Kinder nicht gleich behandeln, sondern fair. Und sie sind ja auch ganz unterschiedlich und sie haben unterschiedliche Bedürfnisse. Es kann sein, dass ich ein ganz introvertiertes Kind habe, was ganz glücklich ist, wenn wir eine Stunde lang zu zweit ein Puzzle machen, vielleicht irgendwie mit Wachsmalstiften auf einem Papier malen. Und ich habe vielleicht ein Kind, das total extrovertiert ist und das will unbedingt raus mit 20 Kindern auf dem Spielplatz und je lauter und je besser. Und da auch Rücksicht drauf zu nehmen und nicht zu sagen, na ja, aber du musst dann auch auf den Spielplatz, weil wir wollen das jetzt exakt gleich machen, sondern wirklich zu gucken, was sind meine Kinder eigentlich für Persönlichkeiten und was benötigen sie und darauf einzugehen. Und was ich auch noch wichtig finde in dem Zusammenhang, und das passt gut zu dem, was du auch gesagt hast, Nina, finde ich auch nochmal so dieser Umgang mit Konflikten. Was ist eigentlich, wenn meine Kinder einen Konflikt miteinander haben? Und alle, die ihr jetzt Kinder habt, mehrere Kinder habt, wisst sicherlich, dass Geschwisterbeziehungen nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein sind, sondern dass sich ja Geschwister auch echt besonders gut in die Haare kriegen können. Und da eben auch zu gucken, was mache ich eigentlich, wenn ich in so eine Konfliktsituation von Geschwistern reinkomme? Bin ich tendenziell so, dass ich sage, oh, das ältere Kind hat bestimmt jetzt erstmal wieder das jüngere geärgert, weil unser jüngeres Kind, das macht sowas nicht. Der ist ja so klein und so niedlich, da musst du als älteres Kind was falsch gemacht haben, sondern ich kann auch reingehen und kann sagen, okay, ich höre mir beide Seiten an und dann finden wir eine gemeinsame Lösung. Und so behandle ich die Kinder fair. Und das finde ich halt eben auch nochmal ganz wichtig, weil da verfallen wir ja auch leicht rein, da so Zuschreibungen zu machen, auch in Konflikten.
Und auch ganz praktisch, wenn das eine Kind noch zu klein ist, um zu sprechen oder wenn denen irgendwas nicht, also gehen wir davon aus, das ist ein Kind im ersten Lebensjahr und das andere Kind ist im zweiten oder dritten Lebensjahr, dann finde ich es total schön, um einfach mich nicht immer auf die Seite des jüngeren Kindes zu schlagen, als Mutter oder Vater, obwohl ich das wahrscheinlich muss, weil es da einfach eine körperliche Ungleichheit gibt, so zwischen den beiden. Ist ein ganz, ganz guter Trick oder ein guter Rat fast, Wenn es einen Konflikt gibt und das jüngere Kind schreit, weil es wurde ihm was weggenommen oder das ältere Kind hat es zur Seite gezogen, was auch immer, ist der allerklügste Satz immer, oh, ich sehe, was passiert ist. Und dann sage ich meinem älteren Kind, was es gerade wahrscheinlich bezwecken wollte. Was war gerade deine Ambition? Was hat dich gerade gestört? Was fandst du gerade blöd? Und was hast du daraufhin gemacht? Dann kann ich sagen, wie ich das finde. Also es hilft den Kindern total, den jeweils Älteren, um nicht immer in diese du bist älter, du bist schuld Rolle zu oder den nicht immer diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Hilft es diesen Kindern total, wenn wir als Mütter sagen, ah, guck mal, du fandst richtig blöd, dass deine jüngere Schwester sich jetzt deine Playmobil-Figur genommen hat. Das fandst du richtig, richtig blöd und deswegen hast du ihr die aus der Hand gerissen. So, das heißt, Punkt, ohne Bewertung. So, und guck, und das fand sie blöd und jetzt schreit sie, so ein Mist. Was können wir denn da mal machen?
Und du gibst ihnen damit ja auch ganz viel Konfliktlösefähigkeit mit auf den Weg. Also ich finde, das eine ist ja, dass sie dadurch eine faire Behandlung bekommen und nicht immer einer derjenige ist, der das Böse gemacht hat, so, und da diesen Stempel drauf kriegt. Und das andere ist, finde ich, durch so eine Begleitung, wenn wir damit schon in jungen Jahren anfangen, kriegen die richtig, richtig viel Konfliktlösefähigkeiten mit.
Absolut.
Und das ist ja auch das, was wir uns dann sozusagen mit Blick auf die älteren Jahre auch wünschen für unsere Kinder, dass sie sowas können und auch nicht nur mit Schuldzuweisungen arbeiten.
Ja, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das natürlich auch wirklich sehr bindungsstiftend weiterhin, nicht? Das heißt, ich kann meinem Kind natürlich ständig sagen, was es falsch macht. Oder ich kann auch sagen, ah, guck mal, ich kann zumindest deine Motive verstehen. Lass uns mal gucken, wie wir das demnächst anders machen können. So, und das ist, Kinder haben sehr, sehr feine Antennen, wenn es darum geht, wird irgendjemand bevorzugt. So, und gerade wenn die Kinder wirklich deutlich jünger sind, so, kommt es schon mal dazu, dass ältere Kinder sich zurückversetzt fühlen, beziehungsweise sich weniger ernst genommen fühlen. Und darüber, dass ich zumindest formuliere, ich sehe, was da passiert, ich sehe, was du gerade wolltest, bleibe ich in der Bindung zu meinem Kind. Und das ist ziemlich wichtig. Ja, ich finde übrigens auch noch eine ganz schöne Idee, wenn wir gerade schon dabei sind, mal so ein bisschen zu reflektieren, was unser eigenes Verhalten, unser eigenes elterliches Verhalten, wie wir das so anpassen können, finde ich es auch eine ganz schöne Sache, mich mal in Ruhe hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie ist denn das so bei mir? Empfinde ich das so? Gibt es gerade ein Kind, wo ich mich emotional näher fühle? Und wenn ja, welches? Und dann sich die coole Frage zu stellen, was ist denn mit dem zweiten Kind, was gerade nicht mein Lieblingskind ist? Und was macht das denn eigentlich? Also was macht es aus, dass es das gerade nicht ist? Das heißt, was in mir findet es gerade schwierig mit diesem Kind? Das finde ich eine wunderbare Idee. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total. Und das ist ja auch so wichtig, weil wer weiß, an was für tolle Punkte und zu welchen tollen Erkenntnissen ich dabei komme.
Genau. Und dann kommen wir nämlich auch dahin, dass das irgendwie nichts ist, was, oh Gott, hoffentlich merkt's keiner und ich muss mich voll anstrengen und morgen kaufe ich dem Kind, was nicht mein Lieblingskind ist, auf jeden Fall schon mal was ganz, ganz, also als Ersatz, weiß ich nicht, das noch das teurere Paar Schuhe oder das größere Eis oder so. Die Kinder kriegen das schon mit. Das müssen wir auch nicht hinter Geschenken verstecken, sondern schön ist es dann wirklich, und das ist wirklich eine Reise wert, zu gucken, was ist das denn? Was in mir macht es denn so schwer, da gerade mit umzugehen? Da kann man auch schön mal den anderen Elternteil nachfragen. Geht dir das eigentlich genauso? Sag mal ehrlich. Dann wird wieder Bindung. Weißt du, das ist wieder etwas, was Bindung wieder so ein bisschen anfeuert und wo ich gucken kann, ja, wie ist es denn bestellt um die Bindung zu genau diesem Kind?
Was ich auch total spannend fand in der Vorbereitung auf die Folge, weil du auch gerade gesagt hast, Kinder haben so feine Antennen und gerade dann so im dritten Lebensjahr oder noch ein bisschen weiter. Was mache ich eigentlich, wenn mein Kind fragt, Mama, hast du XY lieber als mich? Oder Mama, ich glaube, du magst meine Schwester lieber als mich. Wie gehe ich eigentlich als Elternteil damit um? Und das fand ich total schön, weil die das ganz toll aufgelöst haben und gesagt haben, natürlich sollt ihr euch als Eltern nicht hinstellen und sagen, ja, du hast recht, das ist so, weil du bist so anstrengend. Das ist, glaube ich, uns allen klar, dass wir das nicht machen. Und die Tendenz wäre ja erstmal zu sagen, nein, das ist so nicht. Und damit suggeriere ich ja erstmal dem Kind, dass seine Wahrnehmung falsch ist. Und ich fand diese Lösung ganz charmant, weil sie gesagt haben, je nach Altersstand und Sprachstand natürlich, darauf einzugehen, zu sagen, oh, wirklich, das ist dein Gefühl, wie kommst du denn darauf? Oder was würdest du dir denn wünschen? Na, und dann kommen manchmal so Sachen wie, ich würde mir wünschen, dass du auch das und das mal mit mir spielst oder dass du mich mal badest, weil das mache ich vielleicht nicht gerne bei dem Kind, weil das immer das ganze Badezimmer unter Wasser setzt und das ärgert mich so. Und das fand ich aber eine ganz tolle Idee, wirklich zu sagen, ich nehme dich auf der einen Seite ernst in deinem Empfinden und in deiner Wahrnehmung. Ich muss da nicht in die Verteidigungshaltung gehen, sondern hey, ich gucke mal, vielleicht kannst du mir ja auch sagen, was wünschst du dir oder was möchtest du oder warum glaubst du das? Und das fand ich echt so nochmal einen richtig charmanten Gedankenanstoß.
Ja, ich glaube, in dem Artikel hat die Autorin auch gefragt, was kann ich besser machen?
Ja, oder großartig. Was kann ich besser machen?
Ganz
ja.
Großartig. Da brauchen die Kinder natürlich, da sind die nicht 2 und 3, nicht? Da sind die schon ein bisschen älter, bis solche Gespräche funktionieren. Und das, was immer dahinter steckt, ist einfach echt wirklich in der Bindung bleiben. In der Bindung zum Kind bleiben, sich nicht über sich selbst erschrecken, wenn wir da solche Tendenzen bei uns gerade beobachten, dass es so Tage gibt, wo ein Kind einfach sehr anstrengend ist und wo wir uns die Nähe des anderen Kindes einfach echt ein bisschen uns die Nähe angenehmer ist, sondern wirklich echt immer dranbleiben und überlegen, warum ist das so? Warum ist das so?
Ja. Und auch noch mal so ganz klar zu sagen, es ist völlig normal, dass man in so einer Schwingung ist, dass mal das eine Kind einem näher steht als das andere und dass es aber eine Bewegung sein sollte und nicht sozusagen starr und dauerhaft ein Kind das Geliebtere sein soll. Das finde ich auch noch mal wichtig, das so ganz deutlich noch mal für euch zu sagen.
Genau, absolut. Also, dass wir manchmal Lieblingskinder haben, lässt sich wohl oder übel nicht immer vermeiden, aber wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen und dann auch, wie dramatisch das für die Kinder wahrgenommen wird.
Total. Und uns geht es ja auch nicht nur mit unseren Kindern so, sondern wenn wir mal ehrlich sind, auch ja mit unseren Partnern vielleicht mal oder Partnerinnen, dass wir die an einem Tag lieber mögen als an einem anderen.
Absolut.
Also das ist ja auch was durchaus Menschliches und etwas, was einfach auch zum Leben dazugehört, dass wir mit jedem Tag auch vielleicht ein bisschen unterschiedliche Empfindungen zu Personen in unserem Leben haben.
Das stimmt. Wir schreiben euch die Studie, die wir benutzt haben und die, ich weiß gar nicht, sind 2, 3 Quellen noch in die Shownotes, dann könnt ihr noch mal genauer nachlesen. Die fand ich wirklich sehr interessant diesmal. Also das hat mich, Studienlesen ist ja nicht immer etwas, was uns tief bewegt, aber die fand ich wirklich sehr schön.
Ja, die war auch wirklich einfach gut gemacht und gut noch mal zusammengefasst, das stimmt.
Genau, das schreiben wir euch in die Shownotes zum Nachlesen. Was ja noch fehlt wieder mal, nicht, ist, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir uns schon wieder freundlich zugezwinkert und haben gesehen, ach, guck mal, es ist wieder ein Zitat von Jasper Juhl.
Ja, bald, ich sage dir, Nina, wenn wir unsere ganzen Folgen mal durchgehen, wir könnten schon einen Jahreskalender damit füllen.
Das können wir machen, ja, genau. So, dann hau mal raus. Welches der vielen, vielen Jasper Juhl Zitate hat uns denn diesmal so angesprochen, um auf die Situation hinzuweisen, was eigentlich ist, wenn Eltern ein Lieblingskind haben?
Der äußere Rahmen ist nicht so wichtig, solange man sich für die Menschen wertvoll fühlt, mit denen man zusammenlebt. Dann kann man streiten, lachen und weinen, dann kann jeder er selbst sein.
Siehste.
Ja, in diesem Sinne und mit diesem wertvollen Gedanken schicken wir euch jetzt in die neue Woche, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wünschen euch schöne Herbsttage.
Wunderschöne Herbsttage und bis zur nächsten Woche.
Tschüss.
Tschüss.